Fever-Pitch, der Fußball-Podcast, heute mit Pit Gottschalk.
Herzlich willkommen zum Fever-Pitch-Podcast mit dem Nations League-Fazit aus deutscher Sicht nach dem 5:0 gegen Ungarn und dem 2:2 gegen die Niederlande. Mit mir, mit Malte Asmus, aber mit dem Major Tom von Fever-Pitch natürlich auch, mit Pit Gottschalk. Hallo Pit.
Ich bin ja völlig losgelöst, wenn du plötzlich die Moderation übernimmst. Wie fühlt es sich denn an, dass du mal das Kommando führen darfst und nicht mir den Vortritt lassen musst?
Endlich wieder. Ich hab's schon vermisst, hier die Gammelpässe zu spielen, frei nach Dennis Undorf.
Naja, wenn du in der Expertenrolle bist, stößt du natürlich an deine Grenzen, weil dafür müsste man ja Experte sein.
Ja, und siehste.
Guck mal. Ja, aber das Leben ist eine ewige Schulung und ich geb's einfach nicht auf mit dir. Ja, Glaskugel, das machst du schon ziemlich gut.
Immerhin.
Moderation, perfekt, ja. Experte, nur ein langer, langer Weg. Da fragen wir doch mal jemand lieber hier rein, der sich mit Fortuna Düsseldorf auskennt und deswegen der perfekte Experte ist für die Fußballnationalmannschaft. Ja, ihr merkt schon, wir sind heute gut drauf und ich freue mich total auf diesen Gast heute.
Ja, der Chefreporter der Rheinischen Post ist da, Gianni Costa, moin.
Vielen Dank, guten Moin. Ja, ich bin ganz demütig bei dieser Runde und lausche und lerne vor allen Dingen hoffentlich viel.
Ich überlege gerade, wann Fortuna Düsseldorf den letzten Nationalspieler hatte. Ich glaube, den höchstrangigen Nationalspieler sitzt oben auf der Tribüne mit Klaus Allofs.
Ich habe irgendwie mal was von Rudi Bommer gelesen, glaube ich, tatsächlich.
Ja, also der sollte. Ich habe den noch spielen sehen, das ist ja viel schlimmer, ne? Also im Gegensatz zu euch wahrscheinlich. Ne?
Solange du Paul Janis nicht mehr spielen hast sehen, ist alles gut, Pitt.
Ja, das wird tatsächlich nicht, ja. Aber die Allofs-Brüder und so, das waren die großen Zeiten von Fortuna Düsseldorf. Aber wenn wir dich schon mal hier haben, Gianni, und gleich zur Nationalmannschaft kommen. Fortuna Düsseldorf hat ja eine super Saison gespielt, spielt tollen Fußball. Warum kriegen die das Stadion nicht voll?
Du, das ist sicherlich eine historisch bedingte Geschichte. Was die meisten Leute immer so aus ihrem Gedächtnis streichen wollen, sind ungefähr, glaube ich, diese 10 Jahre, wo Fortuna mal völlig von der Bildfläche verschwunden ist. Das sind natürlich 10 Jahre, die Spuren hinterlassen haben und in denen man auch viele potenzielle Fans, viele Generationen für sich vielleicht verloren hat. Früher Heimspielstätte, Paul Janis ist genannt worden, eben schon, war ja am Flingerbruch. Da war es ein bisschen schmucker, ein bisschen kleiner, ein bisschen dichter und meistens auch richtig voll. Aus unterschiedlichen Gründen ist man ja dann umgezogen in die Arena nach Stockholm. Da ist alles viel, viel komfortabler, viel, viel schicker, viel, viel größer aber auch. Und es will einfach die Historie so, dass diese 52.000 Zuschauer, die da plus minus reinpassen, halt nicht zu jedem Tingeltangel-Spiel da aufkreuzen. Das ist so ein bisschen die Düsseldorfer Seuche. Wenn es um nichts geht, dann ist der Düsseldorfer auch eher so ein bisschen zurückhaltend. Jetzt bei den in Anführungsstrichen großen Spielen der zweiten Liga, da war ja fast immer auch volle Hütte, ob mit oder ohne Unterstützung von Fortuna für alle, in Klammern also die Gratistickets, die es dann noch dazu gab. Aber also so der Zuschauerschnitt ist, finde ich jetzt persönlich so aufgrund der Entwicklung echt ordentlich. Ich glaube momentan so rund um die 40.000. Also ist jetzt auch nicht so, dass es keinen interessiert.
Ja, also ich glaube, wer Fortuna-Fan ist, ist auch richtig Fortuna-Fan. Zumindest die ich kenne, heißblütig. Also schöne Grüße an Ulf Reimer, den Fever-Pitch-Leser. Von dem weiß ich, dass er für Fortuna alles gibt und wirklich auch emotional sehr angegriffen war, als es mit dem Aufstieg nicht geklappt hat. Ja. Aber von Fortuna Düsseldorf ist es ja nur ein kleiner Sprung zur Nationalmannschaft. Deswegen Länderspiel 5:0 in Düsseldorf, jetzt Amsterdam 2:2. Ja, Malte, was meinst du? Sollen wir Gianni mal dazu befragen oder sollen wir warten, bis wir wieder über die zweite Liga sprechen?
Nee, ich würde sagen, wir befragen ihn dazu. Er ist ja auch langjähriger Begleiter der deutschen Nationalmannschaft.
Absolut. Wir haben uns oft getroffen, auch bei der Nationalmannschaft, bei der EM, haben wir uns auf der Tribüne auch getroffen und er hat eifrig aufgepasst, um zu wissen, hat die Mannschaft jetzt Zukunft oder nicht.
Und er klingt auch ein bisschen, als hätte er gestern auf der Kö mit dem Cabrio diesen 2:2 Fußball, dieses kleine Fußballfest da in Amsterdam gefeiert.
Ja, leider leicht nasal, wie ich mir habe sagen lassen, klingt das Ganze, liegt an so einer fiesen Erkältung, die sich gerade.
Es ist eine erotische Stimme, die du dadurch bekommen hast. Ich würde das beibehalten, ehrlich gesagt.
Barry White. Also, ich gebe alles früher mit Zigaretten heute. Leicht Launen der Natur. Wir schauen mal. Der Ingwer-Tee auf jeden Fall, ne, habe ich schon brav aufgekocht. Siehst also, falls es zu kratzig werden sollte, werde ich gegen steuern.
Früher König des Altbiers, heute Freund des Ingwer-Tees. Das sind Entwicklungen, Gianni. Das prädestiniert dich für die Nationalmannschaftsberichterstattung.
Aber ich bin völlig begeistert, Pitt, wie zielgerichtet du Fragen stellen kannst rund um die Nationalmannschaft, wo wir ja eigentlich hin wollten.
Ja, ich versuche ja sozusagen deine Expertise langsam rauszulocken und dich locker zu machen. Gelingt mir ja. Wollen wir jetzt über die Nationalmannschaft reden?
Ja, dann lass mich aber kurz den Jingle abfahren. Dann lass mich kurz den Jingle abfahren.
Das Thema des Tages.
Ja, Gianni, was sagst du denn zu diesem Nations League-Auftakt? Hättest du gedacht, dass diese Euphorie der EM tatsächlich so rüber zu retten ist und das ohne die großen Namen Müller, Neuer, Kroos, Gündogan?
Muss ehrlich sagen, ja. Also gegen die Niederlande, ne, und da muss man sich natürlich auch ehrlich machen, nach 1,39 hat es dann schon mal irgendwo gezuckt im Körper, weil man natürlich gedacht hat, ui, das kann jetzt auch ganz schön in die Hose gehen hier heute. Gegen Ungarn hatte ich jetzt nicht so die argen Bedenken. Man muss ja immer als Journalist aufpassen, wie man die Dinger ausdrückt, sonst hängen die einem zu lange nach. Deswegen ist die Begrifflichkeit, ich bin Fanboy von Julian Nagelsmann, wahrscheinlich deplatziert, aber ich muss sagen, der hat mich schon sehr, sehr überzeugt mit seiner Art und Weise, wie er die Nationalmannschaft anpackt, wie er das während der Europameisterschaft moderiert hat und jetzt auch danach. Von daher habe ich mir da jetzt nicht so wirklich die Endsorgen gemacht, dass das jetzt so ein richtiges Tal geben könnte, weil wichtiger als diese Namen, die wir so alle im Kopf haben, sind bei ihm, und das finde ich, hat er jetzt wirklich sehr, sehr nachdrücklich gezeigt, sind halt die Typen, die er zusammen gecastet hat. Also es geht jetzt bei ihm wirklich sehr darum, wie ist die Mannschaftsharmonie, wie kriege ich diese einzelnen Bausteine zusammen, so dass daraus halt ein Gefüge entsteht und dass selbst ein Joshua Kimmich plötzlich in der Lage ist, auch mal zu lächeln. Das ist doch fantastisch.
Ich habe den Tweet gelesen heute von Peter Möller. Schöne Grüße an den ehemaligen Kollegen von der WAZ. Er hat zu dem Spiel geschrieben, Gnabry, Sané, Werner, Goretzka, Leute, die jahrelang zum Stammpersonal gehört haben, man vermisst sie gar nicht. Siehst du das genauso, dass man solche Typen gar nicht vermisst in der Nationalmannschaft?
Naja, ich fände es jetzt irgendwie unfair, den Typen gegenüber, ne, diesen ja, wirklich ja auch Jungs, die da einiges auch bewegt haben, ne, wenn man die jetzt so abkanzeln würde. Fakt ist natürlich, dass die jetzt da sind, unfassbar viel Spaß machen. So, und ich kann jetzt auch nicht im Einzelnen nachvollziehen, ob jetzt es an Leon Goretzka gelegen hat, ob es jetzt an Sané, an Gnabry gelegen hat, ob es vielleicht an der Mischung gelegen hat. Wie gesagt, nochmal, fest steht, die da sind, tun dieser Mannschaft gut. Und ich weiß nicht, so eine Szene des Spiels war nachher ja innerhalb des Interview-Marathons Undav und auch Kimmich, die beisammen standen, und wo dann darüber berichtet wurde, was Undav zu seinem Einstieg kulinarisches beitragen müsse. Und diese Lockerheit, die da jetzt einfach vorherrscht. Und man hatte so, ich meine, Pitt, du kennst das aus langjähriger Begleitung ja auch, man hatte immer so das Gefühl bei vorherigen Nationalmannschaftsaktivitäten, dass da so ein Skript hinter schon war, ne? Also dass da irgendwie alles einstudiert war und dass man sich so überlegt hat, das sind, wie man neudeutsch sagt, so Buzzwords, die überhaupt nicht benutzt werden dürfen, oder das hau mal raus. Und dann steht dann halt eben, wie gesagt, so ein Undav da, und erzählt von Döner, von Red Bull Zero und in einer Leichtigkeit, wie gesagt, dass selbst Joshua Kimmich angesteckt wird. Deswegen konzentriere ich mich jetzt persönlich vor allen Dingen auf die da sind. Und ich finde, das ist echt eine coole Truppe, die da zum Teil beisammen ist. Bei den anderen, ich kann es dir nicht beantworten, weil ich nicht weiß, was ganz genau, ne, die negativ möglicherweise bewirkt haben, dass da ein Hemmschuh draus wurde.
Ja, du hast ihn schon angesprochen, der Typ, der mir am meisten Spaß macht und vielleicht auch das, sagen wir, die Symbolfigur für dieses neue Deutschland in der Nationalmannschaft ist Dennis Undav. Nicht aufgemuckt, obwohl er ja die Nummer 2 hinter Füllkrug war, dass er spielen müsste, vierte Länderspiel, endlich von Anfang an, endlich ein Tor und hinterher so locker, dass man ja ihn bei RTL schon als neuen Thomas Müller bezeichnet hat, als Radio Müller-Nachfolger, ja, Radio Undav, wie es da hieß. Diese Lockerheit, ja, würdest du auch sagen, dass er so die Symbolfigur ist für dieses neue Deutschland, das wir da erleben?
Ja, also ich glaube, das sind so ein paar Typen, ne, also die mir da einfallen würden. Ich finde auch wenn er verletzt abgereist ist, Niklas Füllkrug ist so jemand, ne, der, nachdem man sich ja wirklich gesehnt hat, ne, dass man so einen Typen hat, mit dem man umgehen kann. Aber klar, ich bin bei dir. Dennis Undav ist sicherlich so die prägendste Figur, ne, weil bei dem weißt du hundertprozentig, den, wenn es mal richtig mies läuft, dann stellst du den auf eine PK hin und der bringt da so ein Sprüchefeuerwerk. Keine Ahnung, der hat eine Art an sich, die ich finde ja auch super oft nicht so richtig hundertprozentig präzise ist, aber dann doch irgendwie so in seiner Sache präzise und einfach ja unfassbar viel Lockerheit versprüht. Von daher kann ich mich schon letztlich auf ihn mit dir einigen.
Schönes Zitat von ihm: Ich laber viel, mache viel Spaß, versuche die Leute ins Boot zu holen. Ich versuche mich nicht zu verändern, bis ihr irgendwann keine Lust mehr auf mich habt. Habt ihr denn in der Startelf auf ihn
also
mehr Lust?
Also ein klassischer Doppelpasskandidat eigentlich.
Ganz genau. Habt ihr auf ihn Lust in der Startelf mehr als auf Füllkrug? Oder wie würdet ihr da aufstellen?
Das ist eine ganz heikle Frage.
Ist so eine Mal-so-Mal-so-Antwort eigentlich, ne? Ganz gängig. Weiß nicht, finde ich pauschal schwer zu sagen. Also ich finde, er ist jetzt nicht zwingend, gerade auch jetzt nur wegen diesem Auftritt, ne, der Kandidat, den ich jetzt immer in der Startelf sehen würde. Ich meine, bei Niklas Füllkrug muss man ja auch einfach mal ein bisschen abwarten, wie sich alles entwickelt, wie er in der Premier League ankommt. Und umso wichtiger ist es ja für eine Mannschaft, für einen Trainer, für alle drumherum, dass du das Gewissen hast, dass du zwei Typen hast, mit denen du da richtig was reißen kannst, möglicherweise auch ja besten oder schlimmstenfalls sogar mit zwei Angreifern.
Absolut. Und es ist ja nicht lange her, dass wir diskutiert haben, ob wir überhaupt einen Mittelstürmer haben in Deutschland. Ja, da haben wir ja schon über die Reaktivierung von Horst Rubisch nachgedacht oder Klaus Fischer oder so, ja, oder Rudi Völler sogar persönlich. Und jetzt haben wir zwei Mittelstürmer. Einen vielleicht, wenn du viel Ballbesitz hast und im Strafraum jemanden brauchst, der irgendwie den Ball reinmurmelt. Und einen, wenn du auch mal schnell kontern musst, wie Undav, der etwas schneller ist als Füllkrug. Ja. Insofern hast du jetzt zwei Waffen, nicht zu vergessen, Kai Havertz, der ja so ein halber Mittelstürmer ist, zweieinhalb Mittelstürmer. Da haben wir, glaube ich, schon ein Problem gelöst, das die Nationalmannschaft in der Zeit vor Julian Nagelsmann hatte. Insofern sollten wir dankbar sein, dass wir überhaupt eine Auswahl haben. Und wer spielt, hängt ein bisschen vom Gegner ab und wie man das Spiel gestalten möchte, würde ich mal so sagen.
Ja. Man darf ja nicht vergessen, ne? Nochmal kurz auf die Alterstabelle geschaut. Ich meine, wir reden Dennis Undav, 28 Jahre. Ich glaube, dass alles, was der da jetzt einbringt, ist wirklich ernst gemeint mit sehr viel Demut und Dankbarkeit verbunden. Das heißt also, der ist in einem ganz anderen Entwicklungsprozess, als das jetzt bei anderen Stürmertypen möglicherweise ist, ne? Und ich glaube, von daher hat man da auch wirklich fast schon, ja, nicht historisches Glück, ist ein bisschen übertrieben, aber wirklich großes Glück, so einen Typen da jetzt dabei zu haben, der einfach schon so ein bisschen mehr angekommen ist. Gut, Niklas Füllkrug ist ja letztendlich dann gleiche Kategorie. Wo man aber gucken muss, natürlich auf diesem internationalen Top-Niveau, wie sich das dann halt auch alles entwickelt. Ne? Also das ist ja unsere Spezialdisziplin bei uns in Deutschland, dass wir dann nach so ein, zwei Spielen immer die Leute direkt sonst wie hochjatzen. Und ich denke, wie gesagt, das Ziel ist ja 2026 und da muss man dann Schritt für Schritt gucken, wie man daraus halt eben dann das Beste macht. Und im Angriff, du hast es gesagt, beruhigende Erkenntnis, es gibt jetzt zwei Optionen.
Das, was auch auffällig ist, dass Julian Nagelsmann viel Wert darauf legt, jede Position doppelt besetzt zu können. Man hat das gestern bei der Auswechslung dann auch gemerkt, dann gehen halt Groß und Andrich raus und reinkommen Pavlovic und von Emre Can. Das zeigt ja nur mal, dass er Auswahlmöglichkeiten hat. Das Einzige, wo er nicht wirklich Auswahlmöglichkeiten hat, ist bei Musiala und Wirtz. Da sehe ich trotz Sané, trotz Gnabry, niemanden, der die zwei so nahtlos und gut ersetzen kann. Geht ihr da mit oder bin ich jetzt wieder zu streng?
Oh, streng bist du ja grundsätzlich. Ich denke, an einem Sahnetag kann Sané das auch schaffen, aber eben vielleicht nicht ganz so konsequent, wie es Wirtz und Musiala jetzt in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben. Wobei man da ja auch sagen muss, Musiala hat ja auch noch Luft nach oben, auch wenn die KI das im Doppelpass so ein bisschen negiert hat und gesagt hat, der kann sich nicht mehr groß verbessern. Gestern gegen die Niederländer hat man zumindest gesehen, dass er noch ein bisschen Luft nach oben hat, gerade was dann vielleicht auch so das, ja, mal den Kopf hochnehmen und mal gucken, ob man nicht vielleicht lieber klärt, anstatt zu dribbeln oder so angeht. Aber also ich glaube, die beiden sind natürlich schon gesetzt, muss man sagen. Aber wenn die anderen, die dahinter kommen, gute Tage erwischen und ihre Form vielleicht dann auch stabilisieren, Konstanz reinkriegen in ihre Leistung, dann sind sie nicht viel dahinter. Aber natürlich ein kleiner Abstand ist da.
Also spannend wird ja sein, wie Julian Nagelsmann das Ganze generell moderieren wird und will. Weil ich bin auch da eigentlich ja, auf deiner Meinung, ne, Pitt, dass auf den Außen so aktuell recht dünn ist. Klar gibt es da ein, zwei Optionen noch, aber natürlich, Gnabry und Sané wären natürliche Kandidaten, rein sportlich gesehen. Muss man dann abwarten, aber die Frage ist dann halt eben, wie schaffst du das, die in diese Mannschaft zu integrieren? Also das ist ja nochmal der springende Punkt, wo ich halt eben einfach der Meinung bin, das steht für Julian Nagelsmann tatsächlich über allem, ne? Dass da halt eben einfach ein Gemisch vorliegt, dass ein Spirit ausdrücken kann, der mehr ist als nur die Frage, wie viel sind die Einzelspieler sozusagen für sich wert. Ne? Weil die Frage ist dann am Ende natürlich manchmal auch subjektiv, aber relativ vielleicht leicht zu beantworten. Sané, wenn er durchstartet, ja, alles super, wird man ihn sportlich bejubeln. Aber wie einfach, wie leicht funktioniert das dann rückwirkend dann oder integriert in die Nationalmannschaft? Wir haben es ja schon ein paar Jahre gesehen und also er hat ja nicht ein, zwei Chancen erst bekommen, sondern einige Chancen bekommen so und am Ende unterm Strich ist jetzt nicht so grandios viel dabei rausgekommen.
Was auch auffällig ist in den vergangenen Jahren, dass der Bayern-Anteil immer kleiner wird. Tatsächlich gestern nur Kimmich und Musiala. Zum Schluss aber vier Dortmunder auf dem Platz. Vor- oder Nachteil?
Ja, alte
jetzt muss der Diskussion. Düsseldorfer antworten.
Man muss aufpassen, wie man es formuliert. Ist so eine Evergreen-Diskussion. Ich finde grundsätzlich, das ist ja historisch, kann man das ja schon, glaube ich, relativ gut belegen, war die Nationalmannschaft immer dann besonders gut, wenn es große Blöcke gab, was ja auch aus unterschiedlichen Gründen recht einleuchtend ist, aber einfach nicht mehr so richtig in die heutige Zeit passt und auch, was die Umsetzbarkeit angeht, wahrscheinlich für den FC Bayern, ob sinnvoll, weiß ich nicht, aber realisierbar nur schwerlich ist. Ich glaube, von der Teamchemie her spielt es keine große Rolle. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht so diese beiden Monsterlager. Am Ende, auch da geht es dann ein Stück weit um die Frage, ne, klar, wie verstehen die sich untereinander? Was ist da für eine Qualität? Bei Schlotterbeck haben wir ja auch eine relativ große Range, die er da einbietet.
Er war gestern furchtbar, hat das zweite Tor verschuldet. Ich verstehe nicht, wie man sich so ungeschickt verhalten kann, wenn man noch eigentlich sogar Champions-League-Erfahrung hat und weiß, nur blocken. Also da war auch der Nagelsmann ziemlich ungehalten hinterher in der Analyse.
Du warst halt eben, ne, in dem Konstrukt, wenn dann Antonio Rüdiger nicht dabei ist, ne, einfach das Problem. Bei Jonathan Tah siehst du halt auch, dass die Ansprüche sicherlich riesig sind, aber auch der Druck an ihm nicht spurlos vorbeigeht. Ne? Und gestern war es jetzt halt auch kein Spiel, dass man sich in irgendeinen Rahmen hängen wird von ihm. Und wenn du dann halt eben so zwei Typen beisammen hast, die schwer mit sich selbst beschäftigt sind, ne, dann wird es natürlich dann einfach schwierig, daraus so einen Schuh zu machen. Deswegen, klar, wäre es gut gewesen, aber hätte jetzt auch der Innenverteidigung jetzt nicht, hätte die nicht besonders weitergebracht, wenn das Thema Jonathan Tah vielleicht möglicherweise im Sommer geklärt worden wäre hinsichtlich seines Wechselwunsch ist dann langfristig gesehen, aber dann hätte man ja immer noch keine zwei Innenverteidiger beisammen, die sich jetzt zwei Jahre auch in der Mannschaft einspielen könnten.
Aber es ist nicht lange her, dass wir beklagt haben, dass unsere Außenpositionen die Schwachpunkte sind. Jetzt haben wir, wie ich finde, sehr gute Außenspieler mit Kimmich rechts und Raum links. Das war sehr stabil, die Tore fielen durch die Mitte. Haben wir ein Abwehrproblem, Gianni?
Entschuldigung, gerade war ein Knacker. Was haben wir für ein Problem?
Ein Abwehrproblem.
Ah nee, also ich finde, wir können uns natürlich immer munter auf die Suche machen nach allen
möglichen Problemen. Müssen wir ja, wir müssen ja Fehleranalyse machen, damit wir sie ausmerzen können,
die Fehler. Ja, ist ja auch richtig und gut so und natürlich werden wir Fehler auch finden und die Abwehr gestern in Amsterdam war nicht gut. Allerdings bedingt auch dadurch, Julian Nagelsmann hat ja nicht umsonst Pascal Groß beispielsweise zu verschiedenen Einzelgesprächen nochmal an die Seitenlinie geholt oder auch Robert Andrich viel Austausch da mit den Mittelfeldakteuren versucht oder sich da eingebracht, ne, weil das halt eben alles noch nicht so funktioniert hat. Das ist das Problem, ne, dass die Automatismen untereinander noch nicht so funktionieren. Tah hat unfassbar viel Druck abbekommen, aber die Mannschaft hat darauf nicht reagiert. Also deswegen finde ich, haben wir insofern ein Abwehrproblem. Wir haben ein Defensivproblem, dass die ganze Mannschaft da nicht geschaltet hat, was man da tun muss. Individuell gesehen, finde ich, was wir an, ja, gab es ja eine Riesendiskussion darüber, ob man Spielermaterial jetzt noch sagen darf oder nicht, aber was
Nein,
für Personal,
darf man nicht.
ja, was wir für Personal zur Verfügung haben. Da finde ich, kann man schon sich mehr als sehen lassen mit der Geschichte. Also ich finde, wir haben nicht individuell gesehen auf den Positionen so das Problem, sondern im Miteinander.
Der Name Pascal Groß fiel bei euch eben schon. Aktuell ja der Mann für die Großnachfolge. Ist er für euch mehr als eine Übergangslösung oder ist er tatsächlich der Mann, mit dem ihr auch Stand jetzt natürlich in die WM 26 gehen würdet?
Das ist alles natürlich im Bereich Glaskugel TV. Ne?
Deshalb habe ich es gefragt.
Deswegen verkleidete das.
Bist du ihm sehr dankbar. Ja. Das ist natürlich, ne, wir unterliegen natürlich auch drei Nummern kleiner bei Fortuna Düsseldorf immer wieder der Versuchung, Nachfolger für irgendjemanden, ne, so suchen zu wollen und finden zu wollen. Bei der Karriere von Toni Kroos, bei dem, was der für den deutschen Fußball geleistet hat, wissen wir, glaube ich, aber nur zu dritt hier in der Runde, der Rucksack, den würden wir, selbst wenn wir uns zusammentun, gar nicht heben können. Also von daher würde ich ungerne ihm da irgendwie was auflasten, was er eh nicht schaffen kann. Ich glaube, die Aufgabe ist mehr an Julian Nagelsmann gerichtet, eine Antwort darauf zu finden, wie man auf mehrere Schultern verteilt dieses Erbe halt eben neu ordnen kann. Die Hoffnung zu haben, dass das jetzt einer schafft, die habe ich persönlich nicht. Also die traue ich auch, wenn das die spezielle Frage war, die traue ich auch Pascal Groß so in der Form nicht zu. Er wird sie aber anders lösen, da bin ich mir sicher. Dafür hat er genug Erfahrung. Und ja, ist international ja auch da gut genug aufgestellt gewesen in der Vergangenheit. Von daher, glaube ich, kann er das. Er wird es nur nicht alleine können.
Und ich denke ein Schlagzeilen. Groß gehört die Gegenwart, Pavlovic die Zukunft. Ich glaube, es läuft alles auf Pavlovic hinaus. Die Frage ist, ob er, sagen wir, durch einen Reifeprozess bei Bayern München irgendwann so schnell eben reift, dass er Stammspieler bei der WM 2026 sein kann. Kann es sein, dass wir Pavlovic zu viel zumuten, zu viele Erwartungen an ihm haben? Weil so viele Bundesligaspieler hat er ja auch noch nicht.
Das ist ja immer die Frage, ne, welche Erwartungen wir drei jetzt haben und damit stellvertretend für viele andere. Spannend zu wissen wäre, wie er sich selber so aufstellt, ne, und was er selber über sich und seinen Weg denkt. Wir haben ihn, glaube ich, beide ja während der EM in verschiedenen Runden kennengelernt. Ich habe da einen jungen
Pavlovic haben wir nicht kennengelernt, nein. Pavlovic war ja nicht bei der EM dabei.
Doch, der war am Anfang, ganz am Anfang war der bei
einer Vorbereitung, aber dann ist
ja,
er
aber
dann ich wollte sagen, zum Turnier angereist.
Ja, genau, aber ich wollte sagen, ne, zum so im Austausch mit ihm, ne, nicht während des Turniers, das ist klar, da haben die Mandeln gezwickt, aber ich meinte jetzt im Austausch mit ihm, ne, da in Herzogenaurach habe ich einen Typen kennengelernt. Das soll jetzt kein Johannes B. Kerner Psychogramm von ihm jetzt werden. Ja, das kann ich mir nicht anmaßen, aber ich hab nicht den Eindruck gehabt, ne, dass der sich jetzt so endmäßig Gedanken darüber macht, wie viel Druck auf ihm von wem auch immer lasten könnte, sondern dass der seine Aufgabe erfüllt. Kriegt eine Aufgabe, das sind, darf man ja auch nicht vergessen, top ausgebildete Jungs, die da heranwachsen. Also das ist, da wird wenig dem Zufall überlassen. Von daher, die wissen, was die für eine Aufgabe zu erledigen haben. Ob die dann als Persönlichkeit, ne, dafür dann bereit sind, das ist ja immer nochmal ein anderer Punkt. Aber technisch gesehen sind die schon sehr alle auf der Höhe, vielleicht sogar mehr auf der Höhe als dann die Spielergeneration vor ihnen. Von daher traue ich dem das natürlich zu. Wir werden jetzt sehen in dieser internationalen Saison mit dem FC Bayern, wie er sich da, glaube ich, wie er sich da schlägt. Julian Nagelsmann hatte ja gestern auch nochmal in Richtung der Clubs gesagt, was du als Nationaltrainer machen kannst, sind ja nur noch Nuancen. Letztendlich die Hauptarbeit muss von den Vereinen erfolgen. Deswegen geht der Blick, hast du ja auch gesagt, Richtung FC Bayern München, ne, wie er sich da entwickelt. Und dann wird sich das natürlich ergeben. Ich meine, die anderen, also nicht nur Julian Nagelsmann, auch alle in der Mannschaft, die gucken sich ja auch die Spieler an, die verfolgen ja auch den Weg aller anderen. Und wenn da jemand jetzt besonders heraussticht und was auch immer macht, wird das auch einen Einfluss haben darauf, wie viele Möglichkeiten er in der Nationalmannschaft bekommt von allen anderen, weil man die Gewissheit ja hat, man kann ihm das zutrauen. Und das ist das Entscheidende. Es geht nicht, ne, dass ein Trainer sich hinstellt und sagt, du hast jetzt die und die Aufgabe und mach mal. Wenn alle anderen sagen, ja, okay, dann lassen wir den jetzt mal machen und dann geht das Ganze eh in die Hose. Ja, sondern das muss klar sein, dass das homogen das Ganze ist und dass man miteinander da an diesem großen Ziel, an diesem großen Weg 2026 basteln möchte.
Darauf hat Nagelsmann ja seine Truppe bisher super eingeschworen, weil ihr vorhin ein paar Namen ins Spiel gebracht habt, wer vielleicht dann noch ja in einem Offensivbereich noch mit reinstoßen kann. Karim Adeyemi hat einen Dreierpack für die U21 beim 10:1 gegen Estland hingelegt. Ist er auch für euch noch einer, den ihr noch so auf dem Zettel habt und sagt, naja, bisschen Stabilität auch in die Bundesliga-Leistung und dann ist er auch definitiv mit dabei?
Dazu habe ich eine ganz klare Meinung. Wenn Sané so spielt wie in der Vergangenheit, das heißt, wir haben alle Hoffnung, dass er endlich explodiert und dann kommt da nichts, dann sollte Adeyemi Sané ersetzen, weil vom Spielertyp sind die ähnlich. Schnell, ballgewandt, ja, genauso viel oder wenig torgefährlich. Aber Adeyemi ist jünger. Und wenn der ein bisschen seine Sinne beisammen hält, dann kann er ein wertvolles Mitglied in der Mannschaft sein. Ja, er hat ja, sag mal, auch eine Neigung, ähnlich wie Sané, zur Dievenhaftigkeit. Ja, vielleicht wird man ihm die bei Borussia Dortmund endlich austreiben. Dann ist Adeyemi der bessere Sané. Da habe ich eine ziemlich klare Meinung. Beide, glaube ich, das wäre redundant. Aber wenn man sich entscheiden müsste, ich würde auf die Zukunft setzen. Deswegen ganz klare Meinung dazu. Wir haben zu oft auf Sané gehofft und jetzt mach doch mal, wie viele Turniere der schon hatte, auch bei der EM. Wir haben doch immer auf das eine Spiel gewartet, das er ganz alleine entscheidet, weil wir alle wissen, er hat die Fähigkeiten. Er zeigt sie nur zu wenig und lässt sich offenbar auch da nicht reinreden, das endlich mal abzurufen, was er kann. Aber auch da ist wieder die Frage, bin ich zu streng, Gianni?
Er hatte auch viele Verletzungen, ne? Muss man jetzt zuletzt bei der EM ja auch bedenken, diese Schambeinverletzung, die hat schon ziemlich gehandicapt.
Ja, dann reicht es aber auch nicht, wenn du ständig verletzt bist.
Ja. Pitt, was ist los? Was hast du heute gefrühstückt oder auch nicht? Warum so aggressiv?
Nein, mit Sané.
Genau. Das ist alles meiner Erkältung nicht zuträglich. Euer Wortfeuerwerk. Wortspielfeuerwerk, so ganz korrekt. Was heißt zu streng? Nochmal, wir haben ja eben schon mal eingangs drüber geredet, über Sané und auch Gnabry und die Tatsache, dass die natürlich schon unendliche Chancen hatten und es ja immer wieder punktuell haben aufblitzen lassen. Ich mag grundsätzlich nicht so dieses Ausschlussprinzip, sondern bin immer der Meinung, wenn sich ein Trainer, ja, das ist ja das Entscheidende, wenn sich ein Trainer diese Typen zutraut, und sich zutraut, das entsprechend zu moderieren. Why not? Sollen sie von mir aus 5 solche Typen da reinholen? Also von mir aus, auch wenn sie relativ gleich sind, man wird immer eine Aufgabe für die finden. Gute Spieler finden immer ihren Platz in einer Mannschaft, wenn der Trainer entsprechend ihnen da den Weg weist. Also von daher habe ich da überhaupt keine Angst oder hätte ich keine Angst davor, wo auch immer, auf welcher Seite auch immer, die beiden da auch zeitgleich spielen zu lassen. Da wird man einen Weg finden. Bei Adeyemi ist ja mehrfach das auch schon gesagt worden, da ist Borussia Dortmund als Ausbildungsverein sozusagen, in Anführungsstrichen, gefragt, ob man aus diesem unfassbaren Talent, hat er ja gestern oder auch in den letzten beiden Spielen für die U21 gezeigt, was er kann, auch auf etwas höherem, auf Bühnenniveau. Er hat auch in der Champions League teilweise Antritte gezeigt, die atemberaubend waren, aber Konstanz in seinem Spiel hat man natürlich bisher noch 0,0 gesehen und ich finde, früher war es immer so, da hätte man gesagt, okay, man will jetzt erstmal diese Konstanz in der dem Ligabetrieb sehen. Heute ein bisschen veränderte Welt, ne, reicht es halt eben schon aus, dass man so gefühlt 3,5, 4 Top-Spiele auf Liganiveau gemacht hat und dann wird der mediale Druck auf den Bundestrainer dann schon so ausgeübt, dass man sagt, ist der blind, kann man an dem vorbeigehen? Aber Pitt, du hast es ja eben gesagt, auch was Sané angeht, am Ende einer ganzen Geschichte, und wir reden jetzt ja von Sané, nicht hier von hier irgendwo hier unten, sondern schon von einem oberen Regal, muss man aber die Frage stellen, reicht es dann für das absolut oberste Regal bei so einem Typen? Also um diese Diskussion geht es ja. Es geht ja nicht darum zu sagen, der ist blind, sondern es geht darum, schafft er es noch, diese Prozente daraus zu holen? So, nüchterne Antwort, nein, hat er bisher nicht geschafft. Mhm. Also er ist einfach nicht in dieser Top-Liga. So, ob Adeyemi, in welche Liga er sich irgendwann mal einsortieren lassen wird. Wie will man das jetzt seriös jetzt ausdrücken können? Der hat alles, der Bursche. Wirklich eine Veranlagung, den zu sehen. Wahnsinn. Jeder, der Bock auf Offensivfußball hat, sensationell. Aber der hat auch noch krasse Defizite. Mhm. Was die Konstanz angeht. im modernen Fußball auch, was Abwehrverhalten angeht und. Und ein wichtiger Punkt, hast du auch gesagt, die Frage ist halt eben, wie frisch ist der zwischen seinen beiden Ohren? Also wie konzentriert ist der wirklich auf diesen Profifußball? Und dieses Abseitsgeplänkle, das ist generell, wen er datet und was er macht und so, alles okay. Solange der Schwerpunkt auf dem anderen liegt, ja, und solange er sich da nicht angreifbar macht, völlig in Ordnung. Aber da muss halt eben dann, wie gesagt, auch noch diese Konstanz rein. Sonst finde ich, ist so eine Diskussion über ihn wirklich sehr müßig.
Ich finde diese Diskussion total wichtig und wir können alle Fakten und Differenzierungen dann auch gegeneinander setzen. Unterm Strich stelle ich für mich als Fußballfan, nicht als Journalist, sondern als Fußballfan fest, ich habe bei der Nationalmannschaft mehr Lust auf Typen wie Undav und Adeyemi als auf Typen wie Gnabry und Sané. Einfach weil ich finde, dass Gnabry und Sané genug Chancen hatten, uns Begeisterung und Erfolge einzubringen. Jetzt sind neue Leute dran, so wie im Tor Marc-André Ter Stegen oder eben im Mittelfeld eben Groß, Pavlovic und so weiter. Wirtz und Musiala haben ihre Chancen genutzt und sind deswegen Stammspieler. Und jetzt sind über die Flügel halt auch mal andere Leute da dran oder im Sturm halt besser gesagt. Und da sind Undav und Adeyemi einfach jetzt mal an der Reihe dran und man sollte nicht immer dieses Erbe mitschleppen. Sané hatte zu oft seine Chance ungenutzt gelassen. Da bin ich dann auch ein bisschen Bundestrainer. Ne?
So. Kann man ja auch. Und ich finde halt eben, du siehst ja auch bei den genannten Namen, die jetzt in der Mannschaft spielen, ne, das sind halt eben auch vielfach nicht so diese krassen Ego-Shooter, sondern das sind halt eben Leute, ne, die für das Spiel auch viel machen, die es ja auch geschafft haben, wieder so eine Begeisterung reinzubringen. Und da sind andere, die jetzt auch nicht mehr in der Mannschaft sind, schon eher neigen dazu, dass man sagt, so man will die Bühne für sich nutzen. Und von daher bin ich da vollkommen fein mit. Und Erbe, was für ein Erbe. Einfach, es geht darum, immer nach vorne zu blicken und zu gucken, was ist in diesem Moment für die Nationalmannschaft, für, wie gesagt, nochmal, die Ziele, die man sich einfach selbst gesteckt hat, das Beste. Mit diesem Erbe und mit diesem Versuch, außer Portugal, die Ronaldo jetzt halt noch bis 2054 irgendwie mitschleppen müssen, braucht keine Nationalmannschaft irgendwelche, glaube ich, Erbgedanken mit sich rumtragen, sondern Nagelsmann in seiner sehr klaren Art, offensichtlich ja auch in seiner fairen Art, wie er mit den Spielern geredet hat, weil man hat ja jetzt auch rund um die Europameisterschaft ja jetzt keine große Schlammschlacht erlebt. Wohl auch deswegen, weil natürlich der ein oder andere sich da die Tür nicht komplett zunageln möchte. Aber finde ich, dass das ja irgendwie auch passt. Ne? Also dass er ja wohl offensichtlich den Ton trifft. Du Pitt, machst es vielleicht ein bisschen in Teilen unpolitischer, also etwas mehr auf den Punkt gebracht und Nagelsmann wohl schafft es in mit dem gleichen Inhalt wohl nur anderen Worten dann dem einen oder anderen auch mitzuteilen, ne, dass das jetzt einfach vielleicht nicht mehr seine Zeit ist.
Nagelsmann meinte, in vielem sind wir schon Weltklasse. Undav meinte, Weltklasse sind wir noch nicht. Da ist noch Luft nach oben. Abschließend, wie würdet ihr den Zustand der Nationalmannschaft jetzt bewerten? Wo im Rahmen oder in Richtung der Weltspitze liegen wir? Hm,
ja.
Wie hoch im Regal?
Ja, das überlasse ich Gianni und Konter.
Also grundsätzlich finde ich, waren wir nicht immer, aber doch schon über die allermeiste Zeit immer so im Augenhöhe-Regal. Also ich glaube, so in der Rubrik zu finden, wo man sagt, das ist jetzt nicht so die absolute Resterampe, auf Zeit jetzt gesehen. Jetzt aktuell bin ich auch weit weg davon zu sagen, so euphorisch zu sein, dass wir schon sonst wo stehen. Ich finde aber, und das finde ich eigentlich das viel Entscheidendere, total sympathisch und das holt mich total ab, nimmt mich mit, macht mich auch ein Stück weit zum Fan wieder oder zumindest zum loyalen Begleiter dieser Mannschaft, dass ich den Glauben zurückbekommen habe, dass die alles dafür tun, dahin zu kommen. Ob sie dann am Ende tatsächlich jetzt Weltmeister werden, das, wie will man da jetzt eine seriöse Antwort drauf finden? Aber ich finde es, mich holt es, wie gesagt, total ab, dass ein Nagelsmann sagt, hey, was soll ich mich jetzt hier vor euch hinsetzen und sagen, ich möchte irgendwie bis ins Achtelfinale kommen. Natürlich möchte ich Weltmeister werden, wie jeder Sportler immer das Höchste erreichen will. Und deswegen, ich finde, wir sind auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg mit dieser Mannschaft oder diese Mannschaft, besser gesagt, ist auf einem sehr guten Weg, dahin zu kommen. In Prozenten, wo sie da jetzt gerade steht, vermag ich nicht zu sagen. Ich fand ein super Zeichen, dass man gestern so ein Stück weit den Kopf aus der Schlinge da gezogen hat nach dem 0-1, wie man sich da gegeben hat in früheren Phasen dieser Mannschaft, jetzt vor ein paar Jahren noch, war das ja immer eigentlich eher so ein Signal, dass dann die Köpfe runtergingen und die Beine viel, viel schwerer wurden. Also das ist ja auch ein Lernprozess. Von daher auf einem guten Weg. Ich habe in der Rheinischen Post eine Geschichte dazu gemacht, so Weltmeister in Ausbildung, wo es ein bisschen darum geht, um die Geschichte, dass man sagt, da ist noch viel Luft. Die sind definitiv jetzt noch nicht der strenge Weltmeisterschaftskandidat oder in der allerengsten Auswahl. Aber die tun verdammt viel dafür, dass sie da hinkommen.
Also um diese heimtückische Frage von Malte Asmus zu beantworten, natürlich sind sie noch nicht Weltklasse. Wenn sie Weltklasse gewesen wären, hätten sie die Niederländer besiegt und sich nicht wie bei dem Ausgleichstor dann so vorführen lassen. In dem Fall.
Aber Pitt, kurzer Eingrätscher, was machen wir denn, wenn wir sagen würden, die Niederländer wären jetzt theoretisch auch Weltklasse und da treffen zwei Weltklassemannschaften aufeinander, dann wäre ja 2-2 unterm Strich okay.
Ja, aber die Niederländer sind ja nicht Weltklasse, sonst hätten sie ja nicht bei der Europameisterschaft zwei Spiele verloren, unter anderem gegen Österreich und gegen diese Engländer im Halbfinale. Also
immerhin sind, Halbfinale.
Ja, die sind internationale Klasse, alles wunderbar. Aber solche Mannschaften musst du besiegen, wenn du nachher irgendwie ein bisschen Silber nach Hause holen möchtest oder in dem Fall Gold, weil das ist ja ein Goldpokal 2026. Ja, also so weit sind wir nicht, aber wir sind auf einem guten Weg. Und warum sind wir auf einem guten Weg? Und dann kommen wir wieder zurück zu Julian Nagelsmann. Ich sehe plötzlich, und deswegen macht diese Mannschaft so Spaß, Mentalität. Das ist immer so ein viel benutztes Wort. Aber denk doch bitte an die Vergangenheit. Wenn man dann so ein Spiel hatte wie gegen die Niederlande und weiß, oh, in ein paar Tagen ist ja wieder Bundesliga, Arbeitgeber, wieder Anstrengung, dann hat man nach der 60. Minute irgendwie einen Gang rausgenommen und auf den Energiesparmodus umgeschaltet. Ja, und das hat die Nationalmannschaft nicht getan. Bis zum Schluss zeigte die Nationalmannschaft, dass sie gewinnen wollte, obwohl viele Dortmunder auf dem Platz waren, die am Freitag schon wieder ein Bundesligaspiel, nämlich gegen Heidenheim, zu absolvieren haben. Und sie haben sich hinterher geärgert, dass der Schiedsrichter, dieser überforderte Italiener, einfach einen Angriff abgepfiffen hat, der ja aussichtsreich gestaltet war in der letzten Minute. Und das zeigt nur, dass diese Mannschaft einen Siegeswillen hat, vom Trainer bis zu den Spielern. Und das gibt mir als Fan gutes Gefühl, auch wenn mal das Ergebnis nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Und 2-2 ist ja auch kein schlechtes Ergebnis. Also man kann ja mal gegen die Holländer 2-2 spielen, ja. Aber selbst wenn sie verloren hätten, hat die Art des Auftritts mir ein gutes Gefühl gegeben. Und so hast du es ja auch mit anderen Worten ausgedrückt, Gianni. Man hat wieder eine Hoffnung oder eine Aussicht darauf, dass diese Mannschaft will und uns auch mitreißen möchte, damit wir uns mit ihr identifizieren können. Das ist ein schönes Gefühl, was die Nationalmannschaft betrifft. Das sage ich als Journalist und das sage ich auch als Fußballfan.
Jetzt hat man quasi beides Mal das Gleiche gehört. Einmal mit Barry White's Stimme und einmal mit deiner. Ist doch gut.
Ja, was für ein Schlagersänger bin ich? Roland Kaiser willst du damit andeuten, ne?
Also niemand kann schöner einen Spitzmund als du machen. Mal schauen, auf welcher stimmt, ja. Bühne du damit punktest.
Das ist leider wahr, leider wahr. Ist auch etwas unangenehm. Ich kultiviere es ja schon. Wer das bei Instagram sehen möchte oder einen Kommentar dazu hinterlassen möchte, bitte in diesem Podcast mal kommentieren oder diesem Podcast folgen. Würde uns wirklich sehr freuen. Wir wollen ja die Gemeinde hier bei FIFA Pitch immer vergrößern. Alles andere gibt es bei www.fifapitch.de.
Perfektes Schlusswort, perfekte Abmoderation. Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke Pitt und danke vor allen Dingen Gianni.
Vielen Dank für die Einladung.
Bis dann, ciao, ciao.
FIFA Pitch, der Fußballpodcast.